Podcast, der Podcast für Castrop Rauxel.
Wir sind heute etwas später als sonst. Trotzdem habt ihr den Weg zu uns gefunden. Darüber freue ich mich. Ich heiße Tobias Weckenbrock, moderiere einmal in der Woche den Podcast, also den Podcast der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel, aus und über diese wunderbare Stadt an der Emscher. Und ich spreche in unserer Ausgabe vom 20. Juni 2025 von Episode 160 mit euch. Mega! Eigentlich wollten wir gestern schon aufnehmen und eigentlich wollte mein neuer Co-Host Teve Schäfer hier am Mikrofon stehen, aber Castrop kocht über hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vom Stadtfest berichten wir nämlich seit Mittwoch täglich rund 2 oder 2,5 Stunden in einer Live-Show. Das macht super viel Spaß und wir transportieren damit ganz viel CKÜ-Gefühl zu den Menschen, die gerade nicht auf dem Castroper Marktplatz sein können, aber es ist auch stressig. So hat Teve es gestern einfach nicht mehr geschafft, nachdem er einer der beiden Moderatoren des Livestreams von Fronleichnam war. Darum ist er heute einfach nur mein Gast. Wir sprechen über Castrop kocht über, Überraschung, und über eine spezielle Regelung, die genau einen einzigen Kiosk am Marktplatz betrifft. Und das ganz schön heftig. Außerdem ist bei uns heute Ronny von Wangenheim im Studio. Mit ihr unterhalte ich mich über Immobilienpreise und über ein neues Baugebiet. Aber erst einmal, wie ihr das kennt, die Kurznachrichten im Überblick. Entschieden. Die Stadtwerke Castrop-Rauxel haben sich in der Energiekrise nicht regelkonform nach den wettbewerbsrechtlichen Prinzipien verhalten. Das meint das Oberlandesgericht Düsseldorf, das eine Klage von E.ON auf dem Tisch hatte. Aus Sicht des Energiekonzerns war das unlauterer Wettbewerb, als die Stadtwerke Ende 2022 auf dem Höhepunkt der Energiekrise die Preise auf 70 Cent pro Kilowattstunde erhöhte und dann seinen rund 4.700 Kunden kündigte. Die Stadtwerke entließen damals also ihre 4.700 Kunden zum Grundversorger E.ON. Der musste sie übernehmen. Das machten die Stadtwerke aber mit einem Kniff. Sie legten eine Vollmacht bei, mit der die Kunden nicht nur kündigen, sondern sich auch automatisch zurückholen lassen konnten, sobald die Stadtwerke wieder günstigere Preise hatte als E.ON. Das war dann im Sommer 2023, also 6-7 Monate danach, der Fall. Diese Option bewarb damals auch Reiko Krawagna, der nicht nur Bürgermeister, sondern auch Aufsichtsrat der Stadtwerke ist. Und die sind ja zu 50,1% in städtischer Hand. Das Oberlandesgericht gab nun E.ON in seiner Auffassung recht, dass das unlauterer Wettbewerb sei und setzt ein weiteres Vorgehen nach dieser Art für die Stadtwerke unter Strafe. Das akzeptieren die Stadtwerke nun auch, bleiben aber in gewisser Weise trotzdem auf ihrem Standpunkt, dass sie im Sinne der Kunden gehandelt hätten. Diese Argumentation hatte das Landgericht im Sommer 2023 noch als Grundlage genommen und keinen unlauteren Wettbewerb erkannt. Das OLG kassierte das nun im Berufungsverfahren ein. Ein ziemlicher Stunt also, wie der Kampf Goliaths gegen den Riesen, der nun mit einem Punktsieg für den Großen endete. Sternekoch. Pierre Beckerling aus Castrop-Rauxel hat einen Michelin-Stern bekommen. In dieser Woche wurde die Verleihung in Frankfurt am Main von den Machern des Guide Michelin, des wohl bekanntesten und anerkanntesten Gastroführers weltweit, bekannt gegeben. Beckerling kocht im Schwarzgold, einem auch optisch einladenden Restaurant auf der Kokerei Hansa in Huckade, mit ganz viel altindustriellem Ruhrgebietscharme. Beckerling wuchs an der Bochumer Straße in Oberkastrop war als Jugendlicher nicht immer auf der ganz geraden Karrierebahn unterwegs und ist heute mit 38 Jahren an der Spitze seines Handwerks angekommen. Schon 2021 erkochte er für das Kirchhörder Lokal Juma erstmals einen Stern. Nun hat er auch einen fürs Schwarzgold. Lieber Pierre, herzlichen Glückwunsch. Bürgermeisterkandidatin. Castrop-Rauxel hatte bisher für die Kommunalwahl 2025 nur männliche Kandidaten. Nun gesellt sich eine Frau dazu. Reiko Krawagna tritt ja für die SPD nochmal an, Thomas Thiel für die CDU und die FDP, die AfD schickt Carsten Bergmann in die Bürgermeisterwahl, die Grünen stellen keinen eigenen Kandidaten auf, die Partei aber schon. Die Kandidatin heißt Sandra Görth, ist 50 Jahre alt, kommt aus Dortmund und setzt sich auf die ganz spezielle Parteiart und Weise gegen Diskriminierung und gegen Profitlobbyismus, gegen soziale Ungerechtigkeit und für eine gerechte, solidarische, klimaneutrale und lebenswerte Zukunft für alle ein. So steht es zumindest in ihrem Profil auf abgeordnetenwatch.de. Die Partei erhielt in Castrop-Rauxel bei den vergangenen Wahlen so um die 4% der Stimmen. Für eine Stadtoberhäuptin wäre das zwar zu wenig, aber abwarten. Die Wahl ist ja erst im September. Abgebrannt. Im Mac-Auto-Waschcenter in Habinghorst hat es am Montag gebrannt. Gegen Mittag brach ein Feuer in einem Heizungsraum in einem Türmchen auf dem Gelände der Waschanlage an der Lippestraße aus. Die Feuerwehr eilte hin und löschte erst von der Drehleiter, dann von einer Arbeitsbühne am Gebäude und war insgesamt 3 Stunden vor Ort beschäftigt. Die Anlage wurde dann am Ende stromlos gestellt und war darum auch geschlossen. Brandursache und Co. müssen noch geklärt werden. Und dann mal ab in die deeperen Themen der Woche. Jetzt ist er da, Teve Schäfer. Ich grüße dich, moin.
Hallo.
Du erlebst hier gerade dein erstes Castrop kocht über, Teve. Erzähl mal, wie gefällt dir eigentlich unser Stadtfest?
Ich hätte nicht gedacht, dass Castrop sich so verwandeln kann. Also ich bin es gewohnt als Parkplatz hier, den Marktplatz, und ja, außenrum ein paar Geschäfte und so. Das Extrablatt ist vielleicht nochmal voll, aber das war's dann auch. Und wenn ich das so sehe, mit tausenden Besuchern, alle in weiß gekleidet, alle schick gemacht, am Feiern, große Bühne, das hätte ich nicht gedacht, dass die Stadt so aussehen kann. Und ich finde es sehr beeindruckend. Außenrum noch die ganzen Gastronomen, die wirklich sich was überlegt haben und da in Riesenaffenzahn irgendwie Essen produzieren, wie am Fließband, aber in Top-Qualität. Also das macht schon wirklich Bock.
Sehr schön, das freut mich. Ich sehe das irgendwie ähnlich. Ich kenne das schon länger, aber es verblüfft mich auch jedes Jahr aufs Neue. Wir wollen aber auch über einen Punkt heute sprechen, wo es ein bisschen was an Kritik gibt. Ich weiß nicht, gegen wen sie sich genau richtet, aber das wollen wir mal aufdröseln. Es gibt nämlich außerhalb des Veranstaltungsgeländes, aber praktisch auch zugehörig zum Bereich des Marktplatzes, neben der Sparkassenfiliale einen Kiosk. Und daher hat uns Ärger erreicht. Erzähl, Teve.
Ja, das kam am Mittwochnachmittag auf, kurz vor der Eröffnung von Castrop kocht über. Da haben wir mitbekommen, dass der Marktkiosk, der befindet sich direkt neben dem Veranstaltungsbereich, dass der am Mittwoch und am Samstag, also an den Hauptveranstaltungstagen mit dem Main Act, ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkaufen darf. Und die Betreiber fühlen sich davon benachteiligt, weil natürlich da Einnahmen flöten gehen, die eigentlich eingeplant waren.
Und du hast dich mit den Betreibern unterhalten. Was haben sie dir gesagt?
Das sind Özay und Kadir Demir. Und die haben gesagt, ja, wir haben erst am 10. Juni davon erfahren, konnten irgendwie auch gar nicht Widerspruch einlegen. Die Stadt wiederum schrieb in einem Brief, den ich gesehen habe, dass sie schon am 28. Mai Kontakt zu dem Kiosk aufgenommen haben und ihnen das mitgeteilt haben, dass sie am Mittwoch und Samstag ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkaufen dürfen. Und die Kioskbetreiber sagen, das wäre völlig unbegründet und warum wir als Einzige und so. Und dann habe ich natürlich mal rumgefragt.
Genau, was gibt die Stadt denn als Gründe an? Also es muss ja einen Grund geben, sonst lässt sich das rechtlich doch irgendwie auch gar nicht halten, oder?
Also als erstes habe ich bei der Pressestelle das versucht, das ist so unsere normale Methode und da wusste man irgendwie gar nichts davon. Ich habe auch Leon Philipp, den von Haus Hölter, den Mitveranstalter, gefragt, der sagte, das Ordnungsamt hätte das wohl irgendwie so angegeben, aber in der Pressestelle kamen wir irgendwie nicht weiter und dann habe ich zufälligerweise den Chef vom Ordnungsamt getroffen, der natürlich vor Ort war, Thomas Thiel, also known as Bürgermeisterkandidat von CDU, unterstützt von der FDP. Und dann habe ich einfach mal gefragt, Herr Thiel, können Sie mal 2 Sätze dazu sagen, was ist da los? Ja, und dann hat er mir erklärt, dass im vergangenen Jahr bei Castrop kocht über genau diese Stelle vor dem Marktkiosk, also der Einsatzschwerpunkt schlechthin war von Polizei und Ordnungsamt, weil es da zu Schlägereien gekommen sei, Flaschenwürfe, Glasbrüche Und dass da an den Tagen, wo am meisten los war, bei den Acts von 7 Cent und Co.
Mittwoch und Samstag wahrscheinlich, genau, wie du schon sagtest, ja.
Einfach nicht mehr im Griff gewesen wäre von den Betreibern und dass da dann Ordnungsamt und Polizei sehr durchgreifen mussten. Und um sich das zu ersparen, wurde dieses Verkaufs- und Abgabeverbot, das heißt Verkauf und Abgabe, weil sonst könntest du theoretisch sagen, ja, du kaufst eine Süßigkeit und dafür kriegst du noch ein Bier dazu.
Okay.
Das ist eine Abgabe.
Okay.
Auch das ist ausgeschlossen, sodass da ja, kein Alkohol mehr fließen darf.
Jetzt muss man ja sagen, ab 22 Uhr ist jetzt nur eine begrenzte Zeit. Bis 22 Uhr können sie verkaufen. Und wir haben tatsächlich ja auch gehört, dass es, ob das gut ist oder nicht, es gehen Leute tatsächlich vom Festivalgelände zum Teil runter, füllen sich da ihr Bierbecher neu auf mit günstigerem Bier, als es das auf dem Festivalgelände gibt. Natürlich schaden sie damit in gewisser Weise auch den Veranstaltern, die sich Mühe machen, das Fest auf die Beine zu stellen. Gibt es aber, das muss man auch nicht verschweigen, findet das denn da auch dieses Jahr dann statt oder sind die jetzt irgendwie verbrämt und machen komplett zu oder wie sieht's da aus?
Nee, die haben schon aufgehabt, aber das Argument ist gar nicht so sehr, dass da die Einnahmen vom Festivalgelände runtergehen oder so, sagt die Stadt auf jeden Fall, sondern eben das öffentliche Interesse der öffentlichen Sicherheit, dass da den Umsatzeinbußen des Kiosks überwiegen. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass die jetzt irgendwie kein günstiges Bier verkaufen dürfen, weil das machen ja andere Kiosks in der Umgebung auch immer noch, sondern da direkt neben Castrop kocht über soll es halt nicht so eskalieren, wie es wohl letztes Jahr eskaliert ist. Wobei die Betreiber zu mir gesagt haben, sie könnten sich ja gar nicht dran erinnern. Und so, ja, ist halt auch in deren Interesse, dass sie aufhaben dürfen. Jedenfalls wollten jetzt Mittwoch, ich habe da mal reingeguckt, da herrschte Hochbetrieb. Da bist du, also hättest du gar nicht richtig reinkommen können, weil da wirklich ein Kunde nach dem anderen reingegangen ist, Flasche Bier gekauft. KDD mir hat mir aber gesagt, dass sie um 22 Uhr zumachen wollten. Ob die das gemacht haben, weiß ich jetzt nicht. Aber hätte auch so Ordnungspersonal vor dem Kiosk gehabt, damit die da ein bisschen für
eigene Leute
Ruhe sorgen. Mhm. Genau. Einfach um zu zeigen, so hier ist nicht besonders schlimm bei mir, ihr könnt mir ruhig erlauben, Samstag wieder normal aufzumachen. Ob das jetzt passiert oder nicht, werden wir sehen. Da habe ich jetzt noch mit niemandem drüber sprechen können, aber vielleicht schauen wir da ja mal drauf.
Ein bisschen schräg ist es ja schon. Man kann also wirklich 5 Meter weiter überall Bier bekommen und auch Mischgetränke oder auch, also auch höherprozentigen Alkohol, Cocktailbar. Also es ist alles quasi in 30 Sekunden fußläufig zu erreichen. Das 1910 ist am Markt direkt nebenan. Auch da oder beim Extrablatt gibt es Alkoholika. Also das ist irgendwie ein bisschen schräg, ne? Aber in gewisser Weise so ja vielleicht auch erklärbar und nachvollziehbar.
Ja, es gab da natürlich in diesem Brief dann auch rechtliche Erklärungen, dann so Paragraphen, Gaststättenrecht und so, dass man da nicht die gaststättenrechtliche Erlaubnis hätte, direkt vor Ort ja, Alkohol zu konsumieren. Ne? Also Verkauf ja, aber die haben jetzt nicht da irgendwie Plätze angemeldet, wo man sitzen und trinken darf. Und das war dann eins der Argumente aus diesem Brief, den durfte ich nicht mitnehmen von den Besitzern. Sich dann auch ein bisschen Sorgen gemacht, so wie wird jetzt der Bericht und so. Und ja, dann wird das halt auch schon rechtlich so sicher argumentiert sein, dass da niemand der Stadt was kann dafür. Und ich kann es halt aus Ordnungsamtssicht auch dann wiederum nachvollziehen. Wenn die sagen, das war unser Einsatzschwerpunkt, dann ja, sie sagen ja auch, es ist nur Mittwoch und Samstag ab 22 Uhr. Sie haben versucht, so gering wie möglich diese Einschränkung zu halten. Ja, ja. Und ich glaube, dass das schon zumutbar ist, wenn ich das jetzt mal kommentieren darf und mal aus meiner Rolle als Berichterstatter fallen darf. Ich halte es jetzt nicht für ein Riesendrama, aber es ist durchaus ein Aufregerthema gewesen. Das haben wir auch an den Reaktionen gesehen.
Finde ich auch. Es ist eine Randnotiz vom Rande des Festivalgeländes, aber doch interessant. Übrigens habe ich heute mit der Polizei gesprochen. Ich habe mal zurückgefragt, wie es bisher aus Sicherheitsaspekt so ausschaut. Natürlich ist der Mittwochabend da sehr im Fokus. Die White Night wird von sehr vielen jungen Leuten auch besucht und ist sehr voll. Also es waren über 4000 Leute ja hier auf dem Gelände.
Ja, ich habe versucht, mich da durchzudrängen. Ja. Und bist du da einmal von A nach B gelaufen, bist durch die Menge. Ey, das hat ewig gedauert.
Interessant ist aber tatsächlich, und das will ich hier unbedingt loswerden, es gab nur einen Vorfall, der polizeilich registriert wurde. Da hat sich ein 33-jähriger Klinghäuser bei der Polizei gemeldet und Strafanzeige erstattet gegen drei unbekannte Männer. Da soll es eine Schlägerei an der Toilettenanlage an der Leonhardstraße am Mittwochabend so gegen Mitternacht, kurz vor Mitternacht gegeben haben. Ansonsten bestätigt mir der Sprecher Andreas Lesch, den ich vorhin am Telefon hatte, dass es bisher, also sagt die Polizei, es dann ja immer ruhig geblieben sei. Ruhig in Anführungsstrichen, ja, denn genau. Es war relativ laut, aber eben nicht so, dass jetzt überall Schlägereien stattgefunden haben. Vielleicht trägt dazu auch bei, dass ja der Mittwochabend auch sehr gut gesichert war. Also es gab umfangreiche Sicherheitsschleusen an den Zugängen und auch einen Sicherheitsdienst, der, glaube ich, das Ganze ganz gut im Griff hatte.
Das sind Riesentypen, da kommst du gar nicht erst auf die Idee, Stress anzufangen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Plan dahinter. Was ich auf jeden Fall auch gesehen habe, ist, dass mindestens ein, zwei Personen ein bisschen zu viel im Glas hatten. Und dann da Richtung Bushaltestelle lagen und abgeholt werden mussten. Okay. Aber ich glaube, das gehört ja zu jeder Riesenparty dazu, dass da der eine oder andere über die Stränge schlägt. Und da können Polizei und Ordnungsbehörden dann auch nichts dafür. Die können dann nur dafür sorgen, dass sie dann möglichst schnell denen geholfen wird.
Von hier aus auf jeden Fall an alle, die rausgehen, die vielleicht auch Samstag richtig lange feiern wollen. Wir wünschen euch total viel Spaß und man muss das ja nicht mit Gewalt, man muss es auch nicht mit einem ganz derben Alkoholexzess ausleben, sondern man kann es friedlich feiern, dieses Fest, und das macht, glaube ich, noch viel mehr Spaß.
Genau, und wir sind auch wieder da, berichten für euch, schaut einfach mal rein und wir wünschen euch ganz viel Spaß.
Jeden Tag im Livestream, genau, 2 Stunden am Freitag, am Samstag und auch am Sonntag. Yes. Bis dahin, Teve, viel Spaß weiterhin und
tschüss. Bis dann, ciao.
So etwa, hallo Ronny von Wangenheim, herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Eigentlich sprechen wir dieser Tage ja unheimlich viel über Castrop kocht über und mit dir muss ich auch kurz den Schlenker auf unser Stadtfest machen. Wie gefällt's dir?
Mir gefällt's bis jetzt sehr gut, das ist ja... Es ist einfach ein tolles Wetter und dadurch ist es super schön entspannt. Ich fand auch gestern war es ja schön besucht, gut besucht, aber eben nicht überfüllt. Man kam gut überall an die Stände, was zu essen, musste nicht ewig warten. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Wahrscheinlich wird es morgen dann zu 7 Cent nochmal voller werden. Aber ich fand es gut und wir haben ja so einiges probiert auch. Da waren schon leckere Sachen dabei.
Ja, so ein Festivalessen ist ja viel schwieriger zuzubereiten, auf den Punkt, warm, heiß, serviert, schick serviert, als in so einer Küche im Restaurant, oder?
Ja, also ich habe zum Beispiel mit Marlen Kempf gesprochen vom Parkbad Süd, die sagte mir, die haben hier Wiener Schnitzel und das ist so ein, ja, kann man sagen, so ein Klassiker, den sie auch immer im Restaurant hat. Und es gibt Stammgäste, die sagen, ja, das schmeckt aber nicht ganz so wie im Parkbad Süd, weil natürlich, klar, die haben andere Geräte, andere Pfannen, das reagiert alles anders. Und deshalb ist es dann halt auch wieder ja immer ein bisschen außergewöhnlicher oder anders, als man es vielleicht kennt, ne?
Dafür ist die Atmosphäre eben auch außergewöhnlich, ja. Unter der man dann hier an den Pagoden sitzt und Musik dabei hat und Leute, mit denen man quatschen kann. Das macht Castrop kocht über ja auch so besonders. Mit dir möchte ich aber eigentlich über was anderes sprechen. Du bist nicht nur unsere Fachfrau für Gastro, sondern auch unsere Fachfrau für Immobilien. Du schaust immer mit einem Auge auf das, was in den Portalen passiert, was im Immobilienmarkt geschieht und wie sich hier so Preise entwickeln. Und über das Thema Preise möchte ich eigentlich mit dir mal sprechen. Du hast dir jetzt mal angeschaut, wo es günstiger ist und wo es teurer ist. Lass uns doch mal einmal drauf schauen, was genau hast du dir angeguckt?
Ja, es gibt eine Untersuchung von Immowelt, das ist eines der Portale, auf denen halt solche Häuser angeboten werden. Es ging jetzt um Häuser speziell, also das heißt, nein, stimmt gar nicht. Auch um Wohnungen, wenn ich es mir richtig überlege. Und das Portal hat mal zusammengefasst, wie teuer der Quadratmeter im Durchschnitt ist für so eine Immobilie. Und da gibt es eben auch Unterschiede, auch innerhalb von Castrop-Rauxel, relativ große, zwischen dem niedrigen, also zwischen dem günstigsten Stadtteil und dem teuersten.
Okay, jetzt wollen das alle eigentlich sofort wissen.
Ja. Ich wollte erst mal sagen, es liegen 600 Euro dazwischen.
Was heißt 600 Euro?
Also pro Quadratmeter. Also das heißt
Kaufpreis.
Den Kaufpreis, genau. Du musst
wie viel Prozent ist das? Was kostet ein Quadratmeter im teuersten Ortsteil?
Im teuersten Ortsteil kostet es so knapp über 2.500 Euro. 2.574, um es genau zu sagen.
Ja, und dann im günstigsten so 1.900 oder sowas.
1.930, genau.
Da machen also 600 Euro ja schon auch einen Unterschied aus.
Genau, wenn du davon ausgehst, dass so ein Haus 100 Quadratmeter vielleicht hat, ne? Dann ist das ja schon ein Sümmchen, was da zusammenkommt.
So, und jetzt spann uns nicht länger auf die Folter. Wo kriege ich es günstig? Wo ist es besonders teuer?
Ja, man kann sich eigentlich schon ein bisschen denken. Also es ist natürlich der günstigste Stadtteil ist Merklinde. Obwohl es ja da ganz gute Optionen auch gibt. Da gab es ja auch das Baugebiet der Mariengärten, die warben damals sehr dafür, dass es ja total gut gelegen ist zwischen Bochum und Dortmund, gut zu erreichen, also Infrastruktur, Bahnlinie. Aber es ist halt trotzdem immer noch so ein kleines Problem, Stadtteil von Castrop-Rauxel. Ne? Da gelten halt die 1.930 Euro. Das ist der Preis, den das Immoportal ermittelt hat, und zwar im Schnitt, also für Wohnungen und Häuser. Häuser sind natürlich immer ein bisschen teurer als Wohnungen, aber das ist der Schnitt. Mhm. Und da ist es am günstigsten. Und in Habbinghorst, kann man sich ja auch fast denken, ist es dann der zweitgünstigste Stadtteil.
Okay, schauen wir aufs andere Ende.
Ja, was tippst du denn?
Jetzt könnte man sagen, Innenstadt ist wahrscheinlich relativ teuer, wobei hier natürlich die Zentrumsfunktionen in Castrop nicht so relevant sind wie vielleicht in Dortmund oder Essen oder so. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, es gibt ein bisschen teurere Lagen in Frohlinde.
Ja, 100 Punkte. Da, wo der Golfclub ist, ne? Wo ein Golfclub ist, da wohnt es sich dann vielleicht auch ein bisschen teurer oder ein bisschen schöner. Oder da zieht es vielleicht auch das entsprechende Klientel hin. Tatsächlich, Frohlinde ist auch der einzige Stadtteil von Castrop-Rauxel, in dem die Werte über 2.500 Euro liegen, nämlich mit diesen 2.574. Knapp darunter ist dann als zweiteuerster Stadtteil Pöppinghausen.
Ah ja, okay. Ich hatte gerade kurz, aber habe mich dann gebremst, das Nord-Süd-Gefälle im Kopf, das stimmt aber wahrscheinlich auch nicht ganz, weil Becklem, Henrichenburg vermutlich auch einigermaßen teuer sind.
Ja, ne? Die sind dann so im oberen Drittel auch, genau. Und es ist aber auch nicht so, dass man sagen kann, dass es so in der Mitte so ein Gürtel sich durchzieht. So von Habbinghorst nach Osten und Westen.
Ja,
und
Pöppinghausen ist ja auch relativ in der Mitte verortet.
Das ist nämlich auch da,
ne?
Genau. Also man kann das nicht so genau sagen. Die Innenstadt, die du angesprochen hast, liegt auch so eigentlich eher so in der Mitte. Das ist normal, genau.
Hat dich das überrascht, als du dir das angeschaut hast, das Ergebnis jetzt?
Nein, also die Stadtteile, du hättest sie wahrscheinlich auch Merklinde als erstes gesagt. Es gibt ja auch so alle möglichen Untersuchungen, auch über Sozialstrukturen in Castrop-Rauxel, die ich irgendwann mal gelesen habe. Das bestätigt eigentlich immer so ein bisschen die Einschätzung von diesen Stadtteilen auch.
Wir haben uns da ja auf Daten von diesem Portal, wie hieß das nochmal?
Immowelt.
Von Immowelt beschränkt. Wir gucken aber auch immer so ein bisschen übergreifend über andere Portale und sprechen auch mit Maklern. Du hast dich auch mal mit günstigeren Eigenheimen auseinandergesetzt, so unter 200.000 Euro, ne?
Ja, um 200.000. Ja. Also unter ist immer schwierig. Da gibt's dann so den einen Schnapper für 199.000. Da habe ich auch mal geguckt. Ich habe mir nicht die Zwangsversteigerung angeguckt. Da gibt es eigentlich auch relativ viele, wo man auch günstig was kriegen kann, vor allem wenn man weiß, dass der Verkehrswert ja oft nicht erreicht werden muss. Also da, das ist immer eine gute Option, mal nach einem Schnäppchen zu gucken.
Wobei da immer Hasenfüße auch drin stecken können.
Ja,
ne?
Also, da kann man oft, man kann nicht vorher rein, manchmal darf sogar der Gutachter nicht rein, das ist dann echt so eine Wundertüte, da kann man Glück haben, kann man Pech haben.
So, aber von dem, was transparent ist, die Sachen, die Anzeigen haben ja oft Fotos, es ist relativ detailliert beschrieben, was man bekommt. Wie sieht es da aus im günstigeren
Bereich?
Bereich?
Jetzt eine Handvoll, es ändert sich natürlich täglich, eine Handvoll von Häusern, die so um 200.000 kosten. Generell kann man sagen, dass da in den Immobilienanzeigen findet man immer relativ günstige Häuser in Ickern. Das sind halt oft diese Siedlungshäuser, so kleine Reihenhäuser, die dann auch wirklich wenig Wohnfläche haben, also 70 Quadratmeter, 80 Quadratmeter. Manchmal wird der Dachboden noch ausgebaut. Aber das gibt es viel in Ickern. Und jetzt waren auch Angebote dabei, genau aus Ickern. Und man kann sagen, für 200.000 Euro hat man entweder ein Haus, was ganz gut in Schuss ist, was dann aber 70 Quadratmeter vielleicht Wohnfläche hat. Da wird es schon knapp für eine Familie, die Kinder haben will. Und die anderen Angebote, da muss man dann vielleicht ein bisschen, entweder
selbst
noch
selbst reparieren
oder das entsprechende Geld noch auf der Kante haben, dass man halt renovieren muss. Es gibt sogar ein Angebot dabei, das ist gar nicht uninteressant, finde ich, wenn man ein bisschen bereit ist, noch was zu tun. Da ist ein Haus, das ist auch für 209.000, glaube ich, inseriert. Das ist aber eigentlich schon zum Abriss vorgesehen. Also das war schon zum Abriss vorgesehen, das ist anscheinend nicht zustande gekommen. Und das Grundstück ist aber knapp 1000 Quadratmeter groß. Oh, okay. Insofern lohnt es sich, ich habe mal darüber geguckt, also der Bodenrichtwert, den es dort gibt, den das bei Boris NRW zu finden ist, also amtliche Zahlen, die liegen da drüber über diesem, also wenn man das ausrechnet.
Nur fürs Grundstück, aber dann hätte man noch die Ruine drauf.
Genau, Abriss, die musst du abreißen.
Finanzieren.
Ja, und neu bauen, ne?
Ja, genau. Okay, also auch da liegt manchmal der Hase im Pfeffer, da muss man wirklich ganz genau hinschauen, aber du machst das gerne für uns und das ist total hilfreich. Wer jetzt nicht unbedingt gebraucht kaufen will, der wird in Castrop-Rauxel auch an verschiedenen Stellen fündig. Wir haben schon oft gesprochen über das Baugebiet am Emscherufer in Habbinghorst bzw. Henrichenburg, wo noch, glaube ich, auch Bauland zu haben ist, aber eher im hochpreisigen Bereich.
Da sind die, wenn man mal dann die teuersten Angebote anguckt und dann findet und die Neubauangebote mit einbezieht, da die Millionenobjekte, die man da sieht, die sind alle dort am Emscherufer zu finden, ja.
Genau, das war bei Projektierung dieses Gebiets irgendwie auch eigentlich schon vielen klar. Also das war auch so angelegt. Vielleicht braucht eine Stadt sowas auch für alle Geldbeutel das entsprechende Angebot. Mariengärten in Merklinde, hattest du schon einmal erwähnt, ist natürlich speziell, weil dort ja der Investor und Vermarkter in Prozess pleite gegangen ist, die Tecklenburg GmbH. Darüber haben wir hier auch schon häufig gesprochen. Worüber wir noch nicht so oft gesprochen haben, ist über ein jetzt neues Projekt der Stadt in Beringhausen an der Bladenhorster Straße.
Ja, die Beringhäuser Gärten, so heißt es, glaube ich, ne?
Genau.
Genau. Da stehen im Augenblick stehen da Wohnmobile rum.
Ja, ich habe mal Luftbilder angeschaut, jetzt nicht nur aus einem Jahr, Satellitenbilder bei Google Maps oder auch bei dem RVR gibt es Bilder aus verschiedenen Jahren und da waren immer so, weiß ich nicht, 70, 80 Anhänger, Wohnanhänger, Karawans, auch Wohnmobile auf einem alten, altindustriellen Gelände der Firma Hermecke zu sehen. Die haben da zum Teil so Baracken, also ein paar überdacht, aber die meisten Stellplätze offen. Und diese Firma gibt es, ich habe dann mal angefangen zu recherchieren, schon seit knapp 20 Jahren nicht mehr als eigentliche Baufirma. Die haben so Tiefbau gemacht und das Gelände wurde dann eben zur Vermietung für Stellplätze genutzt. Von denen es ja auch nicht eine Zahl wie Sand am Meer so gibt.
Nee, die sind super beliebt. Also Wohnmobile gibt es ja immer mehr. Ne? Also da braucht man die Stellplätze auch.
Genau, und Hypex an der Herner Straße hat kürzlich ja auch dicht gemacht. Da kommt ein Lidl hin, hatten wir auch drüber berichtet. So, aber da wird jetzt tatsächlich ein Baugebiet geschaffen für 57 Reihen- und Doppelhaushälften.
Ja.
So im Hinterland der Bladenhorster Straße. Hast du dir das näher angeguckt, dieses Gebiet?
Ja, das ist ja jetzt erst noch in der Entwicklung. Man weiß noch nicht so viel genau. Es ist aber jetzt schon, gab es eine Informationsveranstaltung?
Ja, die war Mittwoch.
Die war Mittwoch, da wären wir sonst bestimmt auch hingegangen. Und wir werden es auf jeden Fall noch weiter informieren darüber, weil da wären wir natürlich nicht, weil Castrop-Rauxel hat dann doch die Priorität gehabt als das große Stadtfest. Aber es ist halt schon, also 57 Häuser ist schon ein großes Baugebiet. Da kann also schon ordentlich was passieren.
Genau, wir wissen also jetzt noch keine genauen Details, wollen aber mit der Investorenfirma, den Namen Adams heißen die, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, nochmal sprechen. Die Stadt ist da auch mit im Boot, das heißt, die kümmert sich jetzt auch um die Realisierung, was Bauanträge und so weiter angeht. Erstmal gibt es aber da natürlich auch noch ein Bebauungsplanverfahren, das heißt also, da muss auch die Politik dann erst noch abstimmen und entscheiden. Das nimmt also jetzt erst gerade planerisch so seinen Weg.
Das dauert,
ne? Das
der Bebauungsplan ist ja gerade erst Thema für die politischen Gremien gewesen, dass es erstmal überhaupt so weit ist, dass man sagen kann, hier können noch Häuser gebaut werden.
Genau, aber es geht irgendwie immer weiter. Dann haben wir neben dem Bärenbruchviertel in Ickern, das ist sicherlich das größte Baugebiet, und am Wetterschacht in Dorf Rauxel, da wird ja auch schon seit Jahren gebaut, an der Pallerstraße, haben wir also jetzt wieder einen Spot, an dem was entsteht. Und viele, das weiß ich, warten ja auch noch drauf, dass auf dem ehemaligen Zechengelände in Dingen was passiert, an der Dorlostraße-Ecke. Ah, wie heißt die nochmal? Schieferbergstraße, genau. Da soll ja eigentlich auch das Waldquartier Dorlo Plus entstehen. Auch da gab es vor 4-5 Jahren schon die ersten Bürgerversammlungen zu. Seitdem ist es da ein bisschen stiller geworden. Mhm. Das Thema Bauen ist natürlich in dieser Energiezeit, in dieser Baukostenzeit, in dieser auch Zinszeit irgendwie ein bisschen schwieriger auch für viele zu realisieren geworden.
Ja, wobei man kann sagen, es belebt sich langsam mal wieder, weil man so doch jetzt weiß, die Zinsen sind jetzt im Augenblick, glaube ich, so bei 3,5% Zinsen. Ich muss sagen, als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, da hätte ich mich da super drüber gefreut, über solche Zinszahlen.
Aber es gab auch eine Phase, da lagen die bei 0,9
genau.
oder so,
und das die Hausfinanzierung. Das haben viele noch in Erinnerung. Aber man muss halt mehr aufs Geld gucken. Da kann man dann auch wieder den Bogen schlagen zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, weil natürlich die Preise für Boden, also jetzt für, wenn man Häuser kauft, aber natürlich gilt das auch für Bodenrichtwerte, wenn man also Bauland kauft, sind in Castrop-Rauxel natürlich noch günstiger als beispielsweise in Bochum oder in Dortmund, den beiden großen Nachbarstädten. Insofern ist es für Familien auch, das sehen wir auch, wer sich für unsere Texte interessiert, ist es eben auch für Familien aus den großen Nachbarstädten interessant, was in Castrop-Rauxel so passiert und wo Häuser zu kaufen oder zu bauen sind.
Na guck, und wir haben ja auch ein tolles Stadtfest. Jetzt haben wir den Bogen geschlagen. Das heißt, alle Castrop-Rauxler lieben Castrop kocht über, also viele zumindest hier rund um die Altstadt. Und auch das ist einer von vielen Gründen, die diese Stadt aus meiner Sicht auch durchaus lebenswert machen.
Absolut.
In diesem Sinne, Ronny, jetzt geht's wieder weiter auf dem Fest. Wir sind wieder im Livestream gleich unterwegs. Aber vorher muss ich noch ganz schnell die Folge hier zu Ende machen. Ich danke dir für den Einblick in den Immobilienmarkt.
Danke.
Liebe Zuhörer, zu allen Themen, die wir hier besprechen, bekommt ihr weitere Details und Links in den Shownotes. Also in den Notizen zu jedem Podcast in der App, in der ihr uns gerade hört. Schaut da doch bitte gerne mal nach. Einfach iPhone oder Smartphone entsperren und draufschauen. Wenn ihr draufklickt, werdet ihr sehen, um diese Geschichten lesen zu können, braucht ihr ein RN Plus Abo. Damit wollen wir euch nicht ärgern, sondern damit finanzieren wir unsere Arbeit als Journalisten und Reporter in unserer Stadt. Nur mit diesem Geld ist auch dieser Podcast möglich. Wir haben gerade ein ausgeweitetes Angebot. Die ersten 8 Wochen, also nicht 4 wie vor kurzer Zeit noch, sondern 8 Wochen kosten momentan nur 1 Euro. Diesen Deal sind schon super viele Leute eingegangen, gerade auch jetzt rund um das CKÜ-Wochenende. Damit ihr dann nichts mehr verpasst, ladet euch einfach die RN Plus App runter. Die gibt es im Google Play Store und im App Store für iPhones. Ab dem Zeitpunkt sind wir dann euer täglicher Begleiter in Castrop-Rauxel und dann könnt ihr auch direkt alle Videos und Fotos und Live-Shows von Castrop kocht über mit anschauen. Das macht Spaß. Ich wünsche euch zum Thema Spaß auch eine schöne Zeit auf unserem Stadtfest oder wo immer ihr sonst seid. Genießt das sonnige Sommerwetter und bleibt gesund. Und dann hören wir uns ganz sicher nach CKÜ wieder. Ich denke mal, wir werden eine Fazitfolge von Castrop kocht über noch am Montag veröffentlichen, wenn alles nach Plan läuft. Bis dahin sage ich auf Wiederhören und Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.